Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Jetzt mit Reflexe. Das Filmfestival von Cannes läuft auf vollen Touren in seiner 65. Ausgabe. Am Sonntagabend werden die Preise vergeben, die Goldenen Palmen und Caméra d'Or und etliche mehr. Und im Radiostudio im vierten Stock des Palais de Festival in Cannes sitzt jetzt Filmredaktor Michael Sennhauser mit seinen deutschen Kolleginnen Anke Lewecke von der Taz und Katja Nicodemus von der Zeit. Gemeinsam werden sie in dieser nächsten halben Stunde eine erste Bilanz ziehen.
Anke Lewecke, Katja Nicodemus, herzlich willkommen. Hallo. Das ist ja eine eingespielte Runde seit etlichen Jahren. Und das Filmfestival von Cannes scheint sich ja auch immer stärker zu verfestigen in ein eigenes komplexes System. Ich möchte mit einer These einsteigen, weil wir dieses Jahr in der 65. Ausgabe des Festivals eine seltsame Situation haben im Pièce de Résistance des Festivals, dem Wettbewerb. Das sind 22 Filme, sind 15 Regisseure, die zu den Stammgästen gehören des Festivals. Das ist keine komplett neue Situation. Cannes hat immer seine Meister gepflegt, mit Betonung auf Meister, weniger Meisterinnen. Aber es ist dieses Jahr schon ganz deutlich geworden, die 7 Neuen dabei, die kennt man eigentlich auch schon lange. Cannes pflegt seine Marken und die Marken von Cannes, die bewegen sich eigentlich immer weiter weg von dem, was sonst im kommerziellen Weltkino abläuft. Mir kommt es ein bisschen vor wie bei einem großen Lebensmittelladen, also bei einer Kette. Bei uns in der Schweiz gibt es 2 von denen, die Eigenmarken entwickeln und die vertreiben. Können wir damit etwas anfangen? Ist Cannes so etwas wie eine Großhandelskette mit Eigenmarken?
Das ist ja interessant, was Sie eben da für ein Bild gebracht haben mit diesen Regisseuren, die immer kommen. Mir kam das in diesem Jahr auch ein bisschen so vor wie so ein sehr elitäres, cineastisches Pflegeheim, wo man in so verschiedene Stufen da so langsam einwandert. Das stimmt eigentlich, man hat diesen Sanatoriumseffekt und schon hier in Cannes. Und was Sie sagen zu diesen Marken, das stimmt natürlich, aber es hört sich für mich so ein bisschen negativ an, weil ich finde, dafür ist ja eigentlich ein Festival auch da, gerade in der Welt, in der sich sozusagen Bilder und der Umgang mit Bildern immer mehr kommerzialisiert, muss es eigentlich diesen Schutzraum geben, in dem solche Bilder gezeigt werden können. Und ich finde, das ist eigentlich auch richtig, dass man erstmal schaut, was haben diese Bilder uns zu sagen. Und die Frage ist dann nicht so sehr, haben die was mit dem Markt unbedingt zu tun, sondern haben sie was mit der Welt zu tun?
Haben Sie was mit der Welt zu tun, Anke Lewecke?
Haben Sie auf alle Fälle. Und das Spannende ist ja um bei diesen 15 Stammgästen zu bleiben, dass die doch alle immer einen sehr eigenen Blick auf die Welt haben. Das kann ja anders als Venedig oder auch die Berlinale nie nach Themen sucht, sondern man hat hier eben die starken Autoren, die starken Visionäre. Und ich finde eben, in diesem Jahr kann man schon einfach, also man muss sich das nicht vorstellen wie ein großes Weltkino. Also man ist nicht jetzt irgendwo in Ägypten gewesen oder an anderen Krisenherden in der Welt, aber man war in eigenen Visionen. Und da können wir doch mit einer Vision anfangen, die alle angeht. Und zwar ist das doch von Michael Haneke, Liebe, L'amour. Weil dieser Film, der erzählt doch wunderschön von einer Liebesbeziehung zwischen älteren Menschen. Und ich finde, das sind hier Bilder, die einfach geblieben sind, die Michael Haneke geliefert hat.
Ja, für mich gehört der Film auch eigentlich zu meinem Favoriten auf diesem Festival. Und das stimmt, eigentlich ist es ein Kammerspiel. Er spielt fast 2 Stunden eigentlich nur in einer Pariser Wohnung, bis auf vielleicht eine winzige Ausnahme. Und er handelt von einem über 80-jährigen Paar, Anne und Georges, die in einer ganz vertrauten Eintracht zusammenleben, in einer großbürgerlichen Wohnung. Und dann hat Anne plötzlich einen Schlaganfall und ist halbseitig gelähmt. Und das Unglaubliche an diesem Film ist eben, wir sehen diesen Verfall der Frau. Und wir erleben aber während des Umgangs dieser beiden mit diesem Verfall, also die wissen beide, es wird jetzt zu Ende gehen, erleben wir eigentlich die Geschichte einer großen Liebe und einer großen Zärtlichkeit. Und diese Doppelkodierung des Films, er zeigt uns das Schrecklichste, sozusagen den unabwendbaren Tod und eine große Liebe, die letztlich auch durch das Kino dann in der Lage ist, diesen Tod zu transzendieren. Das ist unglaublich. Und ich bin aus diesem Film übrigens, ich weiß nicht, wie es Ihnen ergangen ist, tränenüberströmt rausgegangen. Aber man hatte eben nicht das Gefühl, dass man in eine Ecke gejagt wird, in dieser Wohnung, in diesem Kammerspiel, wo man dann genau zu weinen hat. Sondern ich habe mit vielen Leuten gesprochen. Die Leute haben an ganz unterschiedlichen Stellen geweint und man konnte ganz unterschiedlich assoziieren in diesen großen Lichten, Bildern von eigenen Todeserfahrungen im Verwandtenkreis, von Todesängsten und so weiter.
Mir ging das ja auch so und das hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass Haneke zum ersten Mal im Film drin ist. Wenn wir uns zurückerinnern an seinen letzten großen Erfolg von Cannes, das Weiße Band, der auch im Kino erfolgreich gelaufen ist, also einer der wenigen Cannes-Filme, die dann wirklich ein riesiges Publikum finden, Haneke hat ja immer diesen Blick des Insektenforschers, hat man ihm auch vorgeworfen, also einen kalten Blick auf das Böse, zu dem die Menschen fähig sind. Und all das, was in der Welt eben nicht so läuft, wie es sollte, zeigt er gnadenlos in seinen bisherigen Filmen. Und hier ist es ja auch wieder so, er zeigt das Sterben dieses alten Paares. Woody Allen sagt, er sei immer noch gegen den Tod, und bei Haneke merkt man, er ist eigentlich auch dagegen, weil es ihn zum ersten Mal selber etwas angeht. Also das Gefühl war für mich schon neu.
Ja, es gibt ja auch eine schöne Stelle in dem Film, wenn Anzu George sagt, du bist ein Monster, aber ein Liebes. Und genau so das könnte man über den Film sagen. Und was Katja Nikodemus eben beschrieben hat mit der Doppelkodierung, also zum Beispiel, wenn er seiner Frau dann hilft, wie er vom Bett in den Rollstuhl, das ist ja so eine zärtliche Umarmung. Und da spürt man auf einmal, da ist eben die Zärtlichkeit eines gelebten Lebens, einer Liebe dahinter. Also das wird durch den Raum ausgefüllt. Das sind eben sehr emotionale Bilder, aber gleichzeitig, was ich eben so faszinierend finde, er bleibt trotzdem auch der Insektenforscher, auch in diesem Film. Er bleibt sich treu. Und es ist eben diese bürgerliche Kulisse. Es ist die Bourgeoisie, das merkt man an den Umgangsformen. Es ist ein Musikerhaushalt, es wird viel gelesen, das bekommt man mit. Also George liest jeden Morgen auch noch die Zeitung. Aber man merkt einfach, und ich glaube, das will uns Haneke, wie er es immer sagen wollte mit seinem Film, manchmal hilft die Kultur, die Bildung eben auch nicht weiter und man ist ganz allein auf sich gestellt. Und das ist dieser Mann. Und da ist eben die große Frage, wie lasse ich meiner Frau beim Sterben die Würde und wie lasse ich sie trotzdem für mich am Leben?
Haneke hat ja auch einen Kniff angewandt, der ziemlich deutlich macht, dass er uns wieder einen Spiegel vorhält. Zu Beginn des Filmes sitzen die beiden alten Leute in einem Konzertsaal und der ganze Konzertsaal wird von der Bühne her gefilmt. Und wir sitzen im Kino. Das heißt, es ist die genau gleiche gespiegelte Situation. Also wir schauen auf die Leinwand und sehen das Publikum im Konzertsaal. Und schon dort wird natürlich klar, wir sind gemeint. Und das hat auch damit zu tun, dass natürlich nicht 16-Jährige diesen Film von Haneke sehen werden, sondern genau wir, das bürgerliche, gebildete Publikum, das eben sich auch langsam mit dem Sterben seiner selbst und seiner Geliebten auseinandersetzen muss. Und ich glaube, deswegen ist dieser Film auch so faszinierend, weil er sich eben direkt an ein definiertes Publikum wendet.
Das mag sein. Also ich glaube, es ist jetzt wirklich nicht der Film, der dann auf YouTube verklippt irgendwann auftauchen wird. Aber ich finde trotzdem, dass es in Ordnung ist. Also der Film wird sein Publikum finden und irgendwie wird das dann vielleicht dann doch zu irgendwelchen 16-Jährigen sickern, die dann von ihren Eltern ihn gezeigt bekommen oder dazu gezwungen werden, ihn zu sehen. Vollkommen egal. Es ist einfach ein großartiges Kunstwerk, das einfach für sich steht.
Und ist es nicht überhaupt das Spannende, also um zu Ihrer allgemeinen These vom Beginn zurückzukommen, dass sich das Kino immer mehr ausdifferenziert? Wir haben eben immer mehr Popcorn für junge Leute, aber es gibt eben, sagen wir jetzt auch mal Bollywood, was ja auch auf einmal sehr bekannt ist, oder die Manga-Filme, die selbst eben in den DVD-Läden jetzt eigene Regale füllen. Und so, warum sollen wir dann nicht auch unser bürgerliches Kunstkino noch haben, wenn es von jemandem
genau
gemacht wird?
Es gibt uns ja noch
Haneke. Also warum soll es Cannes, Venedig und Berlin nicht geben? Ich meine, wir sind ja nicht so wenig Leute, die hier sind.
Das klingt nun natürlich auch einigermaßen defensiv und das ruft auch den alten Namen des Palais du Festival von Cannes wieder in Erinnerung. Der hieß nämlich The Bunker, als das Ding am Anfang gebaut wurde, also der Bunker. Und das bewahrheitet sich ja möglicherweise schon ein bisschen. Also Cannes ist sozusagen die Trutzburg des engagierten Kinos, des innovativen Kinos, nicht des Unterhaltungskinos. Und das hat man hier auch an zwei weiteren Filmen gesehen, die wirklich faszinierend sind. Und die möchte ich beide auch als Beispiel noch anführen. Ich mache mal weiter mit dem Film von Leos Garax. Also Garax, das Wunderkind von Cannes, vor etwas über 10 Jahren, 91 war das, glaube ich, Les Amants du Pont Neuf, also sehr früh, als Wunderkind aufgetaucht in Frankreich. Das war diese Liebesgeschichte mit Juliette Binoche und seinem Kultschauspieler Denis Lavant auf der Brücke, dem Pont Neuf in Paris. Ein Film, der Furore gemacht hat als ganz großer Liebesfilm und auch als ganz großes Produktionsdesaster, weil die Brücke zweimal neu gebaut werden musste und überhaupt alles schief lief. Leos Garax ist zurück mit einem neuen Film. Der heißt Holy Motors, schon ein sehr seltsamer Titel für einen französischen Regisseur. Und der Titel erschließt sich eigentlich auch erst gegen Ende des Films. Im Zentrum steht wieder Denis Lavant, der Schauspieler, der in fast allen seinen Filmen dabei ist, den man auch 2009 in einem Kurzfilm von ihm gesehen hat. Als Monsieur Mert ist er dort aufgetreten, als grün bewandertes Monster mit langen Fingernägeln und nur einem Auge, das in Tokio aus der Kanalisation auftaucht und Terror verbreitet. Und dieser Monsieur Mert ist auch in diesem Film wieder drin, weil Denis Lavant in der Rolle, die er hier spielt, so eine Art Schauspieler des Lebens verkörpert. Er fährt in einer weißen Limousine durch Paris von Auftrag zu Auftrag, hat überall Auftritte in neuen, minutiös ausgearbeiteten Rollen. Immer wieder schminkt er sich um und da sieht man viel perfektes Handwerk. Also Augenbrauen werden aufgeklebt, Narben, Augenhüllen, Bärte. Und schon zuzusehen, wie sich der Schauspieler in eine neue Figur verwandelt, ist faszinierend. Und dann zu sehen, wie er diese Rollen spielt nach Büchern, die er kriegt, aber im richtigen Leben irgendwo irgendwelche Auftritte hat, ist faszinierend für sich und plötzlich merkt man auch, er tritt auch noch gegen sich selber an. Also es tauchen immer wieder Figuren auf, die auch von Denis Lavant gespielt werden und er steht sich selber gegenüber. In einer Szene bringt er sich sogar selber um. Dann liegen plötzlich zwei identische Leichen am Boden, eine steht dann wieder auf. Der Film ist absolut faszinierend für mich. Es ist ein unglaublich verspieltes Ding, ein Spiel mit dem Kino, ein Spiel mit dem Schauspiel und auch eine Zirkusnummer. Ein Film, der eigentlich nur in Cannes so funktionieren kann, weil man Leos Carax und seine Geschichte kennt, weil man seine Filme kennt und weil man weiß, wenn es hier losgeht, dann kann man sich dem mehr oder weniger vertrauensselig überlassen. Irgendwo wird uns schon hinführen. Aber ins Kino kann ich mir nicht recht vorstellen. Wer wird sich das außerhalb von Cannes anschauen wollen?
Also ich glaube, dass es im Kino nämlich doch funktionieren wird. Und zwar, weil ich den Film gesehen habe und danach die Welt nicht mehr verstanden habe, warum es um mich herum tosenden Applaus gab. Weil ich konnte ganz anders als Sie so wenig mit dem Film anfangen. Aber die Mehrheit kann es. Das spricht ja doch eher dafür, dass er vielleicht doch Chancen hat bei der Kinoauswertung. Und ich hatte das Gefühl, also ich sehe so großes Kunstkino. Oder fast auch schon Kunstgewerbe. Also um das mal an einer Szene deutlich zu machen. Einmal spielt Denis Lavant ja einen Penner, läuft über den Friedhof Père Lachaise und da findet gerade ein Fotoshooting mit Eva Mendes statt und die entführt er dann. Dann ist man in irgendwelchen Gruften und die hat ja eigentlich nur so ein Hängerchenkleid an. Und aus dem Hängerchen macht er dann eine Burka, dann zieht er sich selbst nackt aus und hat einen gigantischen Schwanz umgeschnallt und bewirft sich selbst mit Blumen. Ich meine, was sind das für Bilder? Also für mich wird da auch mit was gespielt, was man vielleicht nicht machen sollte. Da, also so zum Beispiel hätte ich mir da mehr ein wirklich fantastisches Bild gewünscht, aber irgendwie sozusagen Mannequin umzumodeln in eine Moslemfrau. Ich finde, da fehlt mir irgendwas oder da wird mir auch was von der Wirklichkeit zitiert, was dann wiederum da nicht reingehört. Und deshalb, für mich vergreift er sich auch.
Ich muss da noch 20 Sekunden zur Verteidigung des Films aufwenden, trotzdem, weil er mir so am Herzen liegt. Das hat mit dieser Figur zu tun. Also Monsieur Mert, so wie wir ihn aus dem Kurzfilm kennen, das ist der Immigrant als Rassist. Also so ist er definiert. Und wenn natürlich genau diese Figur das macht, dann passt das auch wieder dazu in dieser Szene. In der nächsten Szene ist er ja ein sehr strenger Vater, der seine Tochter tadelt dafür, dass sie an einem Fest, wo sie hingegangen ist, nur in der Küche gesessen ist und sich keine Freunde gesucht hat. Und dort bekommt man dann das Gefühl, dieser Schauspieler übernimmt die Rolle des strengen Vaters, weil vielleicht der richtige Vater das gar nicht übers Herz bringen würde, so mit seiner Tochter zu sprechen. Was ich damit sagen will, ist, der Film überrascht von einer Sekunde zur nächsten und er überrascht vor allem deswegen, weil man nie weiß, was als nächstes kommt. Aber es ist immer wieder spannend. Also ich bin in kaum einem Film dermaßen wach geblieben, außer vielleicht in dem von Carlos Reigadas, auf den wir auch noch zu sprechen kommen werden, weil er einfach ein Feuerwerk auffährt an Einfällen, an Handwerk, an Anspielungen. Und das sind keine intellektuellen Anspielungen. Das ist das Paris, das Leos Carax liebt. Das ist ein Dreh in der leerstehenden Samaritain, in diesem riesigen Kaufhaus, das in ein Luxushotel umgebaut wird. Er spielt mit all diesen Elementen und er spielt natürlich auch ein bisschen mit der Nostalgie, also mit der Sehnsucht nach diesem Kino, das wir seit 20 Jahren immer wieder ein bisschen sehen und das dann wieder verschwindet, also dieses französisch Cinephile. Ja, als
Jahrmarkt auch.
Ja, als Zirkus und er hat einen Entrakt, da spielt eine ganze Truppe, ein hinreißendes Akkordeontrüppchen in einer Kirche, Musik, das ist einfach für sich genommen, das steht für weites sonst gar nicht.
Furchtbar folkloristisch.
Ja, es hat etwa den Dampf von Kusturica seinerzeit, aber es hat Spaß gemacht. Wie geht's denn Ihnen, Katja Nikodemus?
Bin ich jetzt das Zünglein an der Waage? Also ich habe den Film nach der Euphorie in der Presse erst gesehen und ich muss sagen, ich gebe Ihnen recht, der ist voller überraschender Einfälle, aber beim Sehen des Films habe ich mich immer mal wieder so leise sagen hören, heiliger Bimba, weil ich muss sagen, wenn Sie sagen, er ist dann auch handwerklich perfekt oder gut, dann muss ich sagen, dem Film fehlen dann doch die Bilder. Also wenn diese Fahrt durch die, mit der Limousine durch Paris von einem Ich, das sich sozusagen immer wieder assimiliert, wandelt, angleicht, das auch ein Diskurs über das Kino sein soll, da muss ich sagen, da musste ich immer wieder an David Lynch denken. Der könnte so eine Limousine filmen, auch das Innere. Und der könnte auch diese unheimliche Ruhe, die diesen Film durchzieht und die immer wieder durchbrochen wird, irgendwie abbilden, diese seltsamen Identitätswechsel. Ich muss sagen, ich habe danach gedacht, irgendwie kann ja dann doch auch so eine cineastische Gummizelle oder so eine Art, so ein Ort, wo man sich so die Kritik so in so ekstatisch-euphorische Wahrnehmungsstörungen reinsteigert. Und dann sieht man den Film und denkt, das ist doch das Kaisers neue Kleider. Aber das ist ja auch okay, dass es sowas in Cannes geht. Ja?
Ich glaube, die cineastische Gummizelle, die ist tatsächlich nicht so weit hergeholt, denn der Film fängt ja damit an, dass Leos Carax, der Regisseur, selber in so einer Art Zelle aufwacht und dann durch die Wand durchbricht und dann in einer Kathedrale des Kinos ist. Also er spielt schon auch damit und ich glaube, ich gebe Ihnen auch recht, der Film überrascht auf inhaltlicher Ebene, also mit seinen seltsamen Twists, mit den Begegnungen, mit den Figuren. Formal bietet er eigentlich nichts Überraschendes, also zerreißt er keine Stricke. Im Gegensatz zu Carlos Regadas, dem mexikanischen Regisseur, den man in den letzten Jahren, das ist auch schon wieder eine Weile her, kennengelernt hat, mit ziemlich provokanten Filmen. Der letzte, der auch in der Schweiz ziemlich gut lief, war Stellet Licht, also das stille Licht, ein Film über eine Mennonitengemeinde in Mexiko. Es ging dort um einen Todesfall und eine Art Wiedererweckung am Ende. Es war ein großartiger Film, der mit einer 20-minütigen Dämmerung anfing, die eigentlich hinreißend war, aber für sich genommen zuerst einmal einfach verstörte, weil man so etwas im Kino noch nie gesehen hat. Er ist wieder da mit einem neuen Film, der hat wieder das Licht im Titel, Post Tenebras Lux, also nach der Dunkelheit kommt das Licht. Und der hat mich wieder verstört. Also für mich war das etwa das bizarrste Erlebnis dieses Jahr.
Ja, dieser Film ist so eine filmische Zumutung im besten Sinne. Also ich kann jetzt hier keine Geschichte zusammenfassen, sondern es ist eher wie eigentlich alle Carlos Regadas Filme ein Stimmungsbild. Es ist ein Stimmungsbild von Mexiko, einer Klassengesellschaft, arm und reich. Es geht natürlich auch immer um die Religion und ich finde, das Interessante ist einfach, wie die Metaphysik bei ihm in den Bildern einfach immer miterzählt wird. Also das Ganze fängt ja mit einer Szene an, die man schon einfach unglaublich gefesselt anschaut. Man sieht ein kleines Mädchen auch in der Dämmerung in einer Landschaft rumlaufen. Sie sieht Kühe, sie sieht Hunde. Es ist alles sehr archaisch. Und die Bilder stimmen aber nicht so ganz. Es gibt immer so kleine Doppeleffekte. Und da spürt man, also man sieht die Hunde zweimal. Manchmal sieht man auch das Gesicht des Mädchens doppelt. Und da wird einem auf einmal klar, huch, vielleicht ist das schon unser Geist. Vielleicht ist das schon unsere Transzendenz. Und aus solchen Szenen besteht der ganze Film. Also es ergibt dann schon eine Geschichte. Es gibt auch eine kleine Chronologie der Ereignisse. Und es gibt Szenen, die vielleicht einfach manchmal einen wirklich auch ein bisschen nerven, wenn dann ein animierter Teufel, so ein roter, durch die Wohnung läuft. Aber dann, wenn man zum Beispiel bei den reichen Menschen wieder im Haus ist, wie dort eine Familienfeier einfach veranstaltet wird und man dann wiederum bei einer ärmeren Bauernfamilie mit am Tisch sitzt, dann ist man einfach in einem Land drin. Also so die Grenze zwischen Zuschauerraum und Leinwand, finde ich, ist bei Carlos Regadas auf eine ganz provokante und interessante Weise immer wieder aufgehoben.
Ich fand auch diesen Gebrauch dieser, ich glaube, das nennt man Distortion Lens, also diese Linse, die an den Seitenrändern für so Irritationen sorgt, sehr interessant, weil man hatte die ganze Zeit das Gefühl, nichts ist sicher. Und auch der Mensch ist eigentlich nicht sicher. Das ist ja alles auch in so einen Kontext gebettet von Strafe, Schuld, Erlösung. Irgendwie sind alle Figuren in diesem Film auf eine Art sündig. Es gibt auch so eine Swinger-Club-Höllen-Fantasie. Man hat aber das Gefühl, das Interessante ist, dass eben dadurch auch der Film zeigt, dass er gemacht ist. Also das Medium selbst offenbart sich als irgendwas, was nicht sicher ist oder was zeigt, dass eben nicht einfach nur eine kohärente Geschichte erzählt wird, sondern die Leute einfach irritiert, verstört werden durch das Bild, durch die Kameraoptik. Und das fand ich schon toll.
Ich war gestern an der Pressekonferenz von Carlos Regadas, die im Gegensatz zu anderen Pressekonferenzen hier in Cannes sehr dünn besucht war. Es waren eigentlich fast nur spanisch sprechende Kolleginnen und Kollegen dort. Auch weil die meisten Leute mit dem Film herzlich wenig anfangen konnten auf den ersten Blick. Er lässt sich kaum interpretieren. Und Carlos Regadas weigert sich auch selber, das zu tun, vernünftigerweise. Er hat aber doch ein paar Hinweise geliefert, dass er den Distortion-Effekt, den Sie beide beschrieben haben, diese Doppelung der Bilder an den Rändern, das erinnert ein bisschen an die Tilt-Shift-Kameras. Das wird vor allem in der Fotografie eingesetzt. Das ist eine Kameratechnik, die eigentlich alles in eine Modelllandschaft verwandelt. Und der Effekt ist schon ein bisschen so, man konzentriert sich auf die Bildmitte und dort wird es leicht miniaturisiert und alles draußen verschwindet. Also es gibt eine Art Tunnelblick und einige Kollegen haben das als Blick des Teufels interpretiert, den Sie schon erwähnt haben. Dieser rote Teufel, der einmal in die Wohnung geht und dort umhergeht. Carlos Regadas hat das schon gleich wieder entschärft, weil er gesagt hat, die Werkzeugkiste, die dieser Teufel trägt, das ist die Werkzeugkiste seines Vaters. Und in der Szene steht ja auch ein kleiner Junge in dieser Wohnung, der diesen Teufel gar nicht entsetzt anschaut, sondern einfach sieht, wie der reinkommt und dann im Elternschlafzimmer verschwindet. Mit solchen Hinweisen geizt er überhaupt nicht. Er hat auch gesagt, die Kameraeffekte, die wolle er nicht eigentlich interpretiert haben. Ich dachte mal, das ist der Blick des sterbenden Mannes, auch wieder ein Tunnelblick. Es stirbt ein Mann am Ende des Filmes. Er sagt, nein, das habe einen ganz einfachen Grund. Er habe für sich und seine Familie ein Haus gebaut und dann sei er sehr unglücklich gewesen über das moderne Glas in den Fenstern, weil man dieses Glas nicht sehen könne. Das sei einfach durchsichtig, das existiere nicht. Und er sei ein nostalgischer Mensch und er habe dann altes Glas gesucht, das eben verzerrende Effekte hat. Und man merkt, dass man durch eine Scheibe sieht. Und ich glaube, das hat schon viel mit seinem Film zu tun. Er zwingt einen einfach hinzusehen und er zwingt einen auch auf die Erklärung zu verzichten.
Ja, vielleicht ist das ja das Schöne, dass man einfach hier manchmal doch ins Kino geht und sich einfach einlassen muss und dann mal sehen, was passiert und gar nicht, also ich hatte gar nicht das Bedürfnis hinterher, alles zu entschlüsseln und mich zu fragen, was ist es genau? Der Film hat mich in irgendeine andere Sphäre mitgenommen und ich muss diese Sphäre aber auch gar nicht genauer beschreiben, sondern dass er das geschafft hat, dafür bin ich ihm einfach schon dankbar.
Und auch für die Verstörung, die er hervorruft. Es gibt zum Beispiel eine Szene, das hört sich vielleicht auch jetzt sehr abstrakt an, wie wir sprechen, diese reiche Familie, eben diese Familienfeier. Er schafft das, eine Familienfeier der mexikanischen Oberklasse so zu filmen, dass man merkt, diese Lebensform hat irgendwas Sündhaftes. Das stimmt nicht in diesem Reichtum. Man weiß aber nicht genau, wie die Kamera das erzeugt. Oder auch dieser Familienvater, der da in diesem luxuriösen Haus wohnt. Man sieht irgendwann, wie er einen Hund ganz schrecklich schlägt, weil der irgendwo hingemacht hat. Und das ist natürlich jetzt ein Klischee, ja, der reiche Mann ist ein Sadist. Aber die Art, wie Regadas das Film hat, sowas zutiefst Beunruhigendes, dass man diese Hundeszene gar nicht mehr vergessen wird. Die wird man aus diesem Festival mit rausnehmen. Und was auch immer mit dir anstellen.
Seltsam ist einfach, wenn ich jetzt noch einmal Revue passieren lasse, was wir eben aufgezählt haben. Diese Filme, die wirklich faszinieren, mit Ausnahme von Haneke, der auch linear funktioniert. Also der Haneke-Film ist selbsterklärend. Es geht um Sterben, das geht uns alle an. Aber die Filme von Carlos Regadas und von Leos Carax, die verwirren ja auch. Und da bleibt einem nichts anderes übrig, als einfach drin sitzen zu bleiben und das zu genießen, wenn man es zu genießen weiß und wenn man sich darauf einlässt. Und irgendwie erinnert mich das auch ein bisschen an das, was mit der Musik passiert ist, also mit der sogenannten modernen E-Musik, mit der modernen klassischen Musik. Das funktioniert nicht mehr als klassischer Genuss, den man einfach über sich herüberlaufen lassen kann, sondern das funktioniert nur noch, wenn man sich darauf einlässt und wenn man ein bisschen ein Rüstzeug dafür entwickelt hat. Ist das denn mittlerweile die Marke von Cannes, dieses Kino, das wirklich für die Spezialisten, für die Connoisseurs gemacht wird? Ist das unsere Trutzburg?
Das ist unsere Trutzburg, aber es gibt doch dann auch immer wieder Filme im Programm, wo ich denke, die gehen alle an. Und da möchte ich doch nochmal hier eine Lanze brechen am Ende für den neuen Film von Ken Loach. Wieder wirft er sich mitten ins Leben, wieder spielt der Film in Glasgow. Es geht um jugendliche Straffällige, die Sozialarbeit machen müssen und irgendwie kriegen sie es mit Whisky zu tun und irgendwie wissen sie, es gibt eine große Auktion und wenn sie den Whisky vorher klauen, dann sind sie gemacht, also können sie sich vielleicht eine Existenz aufbauen.
100.000 Pfund die Flasche.
Ja. Ich muss sagen, wie das da geklaut wird. Ich meine, das hat ja dann auch was vom Genre-Kino, wie sie den Plan machen und sonst was. Das waren für mich einfach die spannendsten Minuten hier in Cannes. Und das ist auch eine Spannung, die auch wiederum für so ein großes Publikum funktioniert. Und ich glaube, das ist gerade das Gute an Cannes, dass hier so alles ist wie so eine Wundertüte, so eine Achterbahnfahrt, wo man eben alles erleben kann.
Bei Ken Loach merkt man ja, der kommt ja vom engagierten sozialen Kino und Paul Laverty, sein Drehbuchautor, sowieso. Und bei dem Film hat jetzt das Gefühl, die haben sich bewusst hingesetzt und wollten etwas machen, das eben auch bei dem Publikum funktioniert, das sie eigentlich in ihren Filmen zeigen. Also ein Heist-Movie, so etwas wie Full Monty, von allem ein bisschen was drin, sehr unterhaltsam und ziemlich spitzbübisch am Ende. Also wirklich der Versuch, eben kein Kino für den Bunker zu machen, kein Kino für die Trutzburg. Ken Loach ist immerhin einer der Stammgäste von Cannes, also offenbar gibt es das doch auch noch. Gibt es sonst noch sowas?
Ich fand eher, dass ansonsten das Gegenteil vorherrschte, dass sozusagen Altmeister sich zunehmend akademisiert haben und eigentlich keine wirkliche Mühe mehr gegeben haben. Und wir haben am Anfang jetzt kurz über den David Cronenberg-Film gesprochen, wo ein Börsenhai mit einer langen Limousine durch New York fährt. Bei Leos Carax wird auch eine Limousine durch Paris. Bei Abbas Kiarostami fahren die mit dem Auto durch Tokio. Bei Walter Sulisch ist ein Roadmovie, da fährt man durch Amerika. Und alle diese Limousinen fahren eigentlich durch Welten, die sie nicht wahrnehmen. Die Insassen sind eigentlich abgedichtet. Ich hatte das Gefühl, in diesem Jahr war eben auch Cannes so ein bisschen so eine Luxuslimousine, die so ihren vorgegebenen Track durch den Navigator vorgegeben fährt, aber wo man sich nicht mehr wirklich in der Welt umschaut. Und das war für mich eigentlich jetzt noch mit dem Cronenberg-Film von heute Morgen die Metapher dieses Festivals, die Luxuslimousine, die abgedichtete.
Ja, das ist eine Literaturverfilmung und es gibt ja noch eine. Walter Salles hat On the Road von Jack Kerouac verfilmt und von mir aus ist dieser Film auch eine Totgeburt, also abgedichtet, kann man sagen, ist nicht das Buch, nicht der Text, aber der Film, der ist nur noch so eine Art Windowdressing von dem, was eigentlich einmal dieses Kultbuch war. Also da gebe ich Ihnen auch recht. Die Autoren versteifen sich irgendwo in diesem Hochglanz-Kulturproduktionszentrum und verlieren das Wesentliche aus den Augen. Das kommt schon vor.
Nur Ken Loach ist halt mal wieder aufs Moped gestiegen. Das ist das Gute, aus der Limousine raus.
Ja. Aber es gibt auch immer auch wieder die Regisseure, die in der Künstlichkeit doch von wahren Gefühlen erzählen. Und da würde ich gerne nochmal an den Eröffnungsfilm Moonrise Kingdom erinnern, der ja auch ein bisschen stellvertretend für die ganzen Liebessucher hier auf diesem Festival steht. Und das ist eben das Schöne, dass man einfach mitbekommt, das spielt im Pfadfinderlager, alle sind gestylt, Bruce Willis trägt weiße Socken und es gibt viele liebevolle Details, aber trotzdem schlägt das Herz nach diesem Film einfach höher. Man weiß, was es heißt, Außenseiter zu sein und sonst was. Also das kann dann in Cannes auch wieder gelingen, dass man solche Autoren findet.
Und es ist ja nicht von ungefähr, also Moonrise Kingdom von Wes Anderson, diese Romeo und Julia-Geschichte im Pfadfindermilieu auf einer Insel in den USA, absolut skurril und liebenswürdig, läuft auch bei uns in der Schweiz bereits im Kino, seit gestern. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen. Wir haben die Zeit im Bunker von Cannes genossen, glaube ich, und ich freue mich auch auf das nächste Jahr. Geht es Ihnen auch so?
Ja. Ja, und dann fragt man sich immer, wo ist das Jahr dazwischen geblieben?
Vielleicht sehen wir uns in Locarno wieder. Herzlichen Dank und ich gebe zurück nach Basel.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.